Wir schlagen unsere Bibel auf in Markus-Evangelium. Markus-Evangelium Kapitel 3, die Verse 7 bis 12, das ist der Text für die heutige Predigt. Ich freue mich, dass ich den Chor heute von vorne sehen darf. Ganz neue Gesichter, zumindest aus dieser Perspektive. Lasst uns den Text lesen. Ich würde dann noch einmal beten gern vor unserem Herrn und dann schauen wir uns den Text gemeinsam an. Markus Kapitel 3, Vers 7 bis 12. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon. Eine große Menge, dass sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Und er sagte seinen Jüngern, dass sie wegen der Volksmenge ein Boot bereitgehalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie sehr, dass sie ihn nicht offenbar machten. Lasst uns beten. Vielleicht stehen wir noch einmal auf. Um dich geht es, Herr. Das ist dein Wort, die Offenbarung deines Wesens, deines Evangeliums, deines Reiches, dieser guten Nachricht, Herr. Herr, und zugleich ist das ein Geheimnis, das du uns offenbaren musst. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist geistlich, es ist himmlisch, es ist ewig. Und wir bitten, Herr, ich bitte vom ganzen Herzen, dass dieses Wunder geschieht, dass aus Wort Geist wird, Herr, und dass Klarheit wird und Verständnis wird und Erbauung wird und Glauben wird. Wir brauchen das, Jesus, wir brauchen immer wieder aufs Neue, dass unsere Perspektive auf das ausgerichtet ist, was wahr ist, dass unser Glaube auf dich ausgerichtet wird, damit wir eine lebendige Hoffnung in uns haben, dass wir wieder gestärkt werden und wieder in den Alltag hineingehen, ab morgen wieder in dieser Welt leben, diesen Kampf des Glaubens kämpfen können. Herr, schenke es aus Gnade, dass es dazu beiträgt, Herr. Ich bitte dich, Herr, schenke Vermögen, Freimut, Klarheit in der Rede, so wie ich reden soll, wie es dir wohlgefällt. Wenn ich das bitte, weiß ich, Herr, das musst du geben. Und zu gleicher Zeit bitte ich dich auch um ein Herz zu hören, wie Jünger hören müssen, ein Herz, das aufnehmen und bereitwillig ist, sich hinterfragen lässt und korrigieren, aber zugleich auch im Glauben festhält, was da drin steht. Wir bitten das von dir, weil du der Geber aller guten Gaben bist. Jesus, danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, auch heute Morgen. Danke, dass du da bist. Amen. Ich muss ehrlich gestehen, als ich mich nach der letzten Predigt vor zwei Wochen, als ich mich die Bibel sofort aufgeschlagen habe und geguckt habe, welcher Abschnitt kommt als nächstes, um mich schon darauf vorzubereiten und mit dem Text schwanger gehen zu können, die zwei Wochen lang damit zu arbeiten und darüber zu ringen. Das klingt jetzt, ich hoffe nicht falsch, aber ich war etwas enttäuscht. Ich habe mich wieder auf so einen gewaltigen Text gefreut, und dann waren die paar Verse und dann dachte ich, Mann, es ist ja eigentlich eine Zusammenfassung. Es ist eigentlich ein paar Informationen, und ich war kurz davor zu sagen, okay, ich werde das in ein paar Sätzen kurz erwähnen, dass wir hier eine Zusammenfassung und zu dem nächsten Abschnitt gehen, dann ab Vers 13, Berufung der Jünger zu den Aposteln, das ist gewaltig. Und hier haben wir eine kurze Zusammenfassung von dem, was einfach vorher geschehen ist. Und ich war sehr kurz davor und sehr in der Gefahr, diesen Text zu überfliegen und kurz drüber zu gehen und sagen, lasst uns zu dem nächsten großen Abschnitt gehen. Ich habe es nicht getan und habe mich dazu gezwungen, habe gesagt, ich predige fortlaufend und ich darf diesen Text nicht übergehen. Da steht in der Schrift, Gott hat ihn gegeben und es gibt nichts, auch gar nichts, was Gott inspiriert hat, geredet hat, hat aufschreiben lassen, was nicht eine Bedeutung und eine Wichtigkeit und etwas für uns ist zum Sagen und etwas Herrliches birgt. Es ist offenbartes Wort Gottes, es ist der offenbarte Wille und auch in diesen kurzen Versen. Und so habe ich mich gezwungen, an dem zu bleiben und möchte euch da mit hineinnehmen. Ich war auch für mich selbst dann beschämt darüber, dass ich so schnell über diesen Text gehen wollte. Als dann ich anfing, damit etwas zu arbeiten, merkte ich, dass doch mehr dahinter steckt und es wirklich eine Berechtigung und einen Sinn hat, warum dieser Text oder dieser Abschnitt an dieser Stelle steht. Es ist in gewisser Weise ein Abschluss, es ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung von dem, was vorher steht, über das, was wir, ich weiß es nicht genau, aber wann wir letztendlich in Markus gestartet sind, was wir jetzt schon, also über, ich weiß nicht, 1,5 Jahre oder so miteinander, oder 2, ich weiß es nicht mehr genau, miteinander betrachten. Es ist eine Zusammenfassung und das ist so ein Zwischenfazit. Und auf der anderen Seite zeigt es uns auf eine herrliche Art und Weise eine Gliederung des Markus-Evangeliums. Und über dieses Studium, dieses Abschnitt bin ich selbst da drauf oder drüber gekommen und gemerkt, das ist eigentlich herrlich. Das Markus-Evangelium kann man in 3 Teilen teilen oder aufteilen. Und es beginnt, der erste Teil ist Kapitel 1 ab Vers 14. Darf ich euch ganz kurz diese 3 Teile vorstellen und dann euch zeigen, welche Funktion dieser Abschnitt hat. Im Markus-Evangelium haben wir 3 Teile. Der erste Teil beginnt eigentlich mit Markus 1, Kapitel 1 bis 3. Und da geht es darum, dass Jesus die Jünger beruft. Jesus wird offenbart, als der ist. Sein Reich wird vorgestellt, er predigt das Reich und dann kommt sofort, er geht an den See, sein öffentlicher Dienst beginnt. Johannes der Täufer wird festgesetzt ins Gefängnis und er weiß, jetzt bin ich dran, jetzt geht's los. Das Zeitalter die Zeit des Alten Testaments, die Verkündigung, die Ankündigung des Messias ist abgeschlossen. Jetzt ist die Zeit da. Er beginnt und sofort mit der Verkündigung beruft er seine Jünger. Das ist Markus Kapitel 1, ab Vers 16, er geht an den See und beruft seine Jünger. Und dann kommt in dieser Abschnitt, 3 Kapitel lang in gewisser Weise, lernen dürfen die Jünger das erste Mal oder die erste Lektion oder das erste Ausbildungsjahr, wie auch immer, haben sie jetzt die erste Runde, die sie mit Jesus drehen und mit ihm erleben und als Jünger ihn kennenlernen. Die ersten 3 Kapitel beschreiben oder nehmen uns zum ersten Mal hinein und zeigen, wer er ist und was das bedeutet. Und sie machen ihre ersten Lernerfahrungen. Was die nochmal sind, sage ich nochmal gleich. Aber so die ersten 3 Kapitel beschreiben die erste Lernerfahrung der Jünger. Und das sind unter anderem Petrus und Johannes und Jakobus. Aber es sind auch weit mehr, die Jünger dürfen die erste Lernerfahrung mit Jesus machen. Es heißt, und er ruft sie und sagt, folgt mir nach. Das Erste, sie dürfen mit ihm gehen, sie dürfen ihm einfach mal nachfolgen, sie dürfen einfach mal sehen und kennenlernen. Und das sind die ersten 3 Kapitel. Ab Kapitel 3, Verse 7 bis 12 bringen uns eine Zusammenfassung von den ersten Lernerfahrungen, die sie gemacht haben. Und ab Kapitel 3, ab Vers 13, beginnt der zweite Abschnitt im Markus-Evangelium, wieder 3 Kapitel lang. Und da, schaut mal, da geht es, aus den Jüngern werden Apostel. Jesus beruft sie zum Aposteldienst, ab Vers 13 heißt es, und er stieg auf den Berg, ruft sich zu sich, wen er wollte, und sie kamen zu ihm, und er berief die 12, damit sie bei ihm seien. Aus diesem nur mit ihm sein, unterwegs sein, ihm nachzufolgen, die ersten Lernerfahrungen zu machen, ihn und sein Wort und die Botschaft und seine Kraft kennenzulernen. Jetzt kommt die Zeit, aus diesen ersten Lernerfahrungen kommt eine Berufung, jetzt müsst ihr bei mir sein. Und er beruft sie zu den Aposteln. Aus Jünger werden Apostel. 3 Kapitel lang wird jetzt der Lernstoff intensiver. Die Lernphase extremer und sie dürfen neue Dinge lernen, beziehungsweise das, was sie gelernt haben, wird vertieft und sie bekommen ein größeres Verständnis von dem Reich, sie bekommen ein größeres Verständnis von dem Messias. 3 Kapitel lang wird uns das gezeigt. Wenn ihr Kapitel 6 aufschlagt, also 3 Kapitel weiter, Kapitel 6 und Vers 7, kommen wir zum dritten Teil des Markus-Evangeliums. Und da kommen wir, nachdem sie die ersten Lernerfahrungen gemacht haben, dann zu Aposteln berufen worden sind und auch einiges jetzt lernen durften, kriegen sie ein Praktikum, könnte man vielleicht so sagen. Die Aposteln werden jetzt ausgesendet. ausgesandt. Zwei in zwei dürfen sie gehen, noch nicht in die Welt, zu den Kindern Israels, die dürfen das erste Praktikum machen oder ein Referendariat oder wie man das auch nennt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also die dürfen so ihre Erfahrungen machen. Das, was sie gelernt haben, das, was sie erlebt haben, das, was sie verstanden haben, dürfen sie jetzt anwenden. Jesus sendet sie aus und die machen diese ersten Lernerfahrungen. Die kommen zurück und sind begeistert von dem, was sie lernen. Ab hier beginnt der dritte Teil. Er beginnt mit der Aussendung der 12, ich sag's jetzt mal so, in einem Praktikum und endet dann in Kapitel 16 mit der großen Aussendung. Jetzt geht in die ganze Welt. Jetzt geht in die ganze Welt. Kapitel 16, schlag das vielleicht mit mir noch kurz auf, dass wir diesen Zusammenhang sehen. Kapitel 16, Vers 15. So endet das Markus-Evangelium. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. So, geht nun hin in die ganze Welt. Drei Teile. Die ersten drei Kapitel, Jünger und ihre ersten Lernerfahrungen. Sie begreifen zum ersten Mal, wer Jesus ist und was sein Reich ist und was die gute Nachricht ist. Der zweite Teil, Kapitel 3 bis 6, aus den Jüngern werden Apostel und die Lehre und ihre Erfahrung werden vertieft. Und Jesus gibt ihnen noch mehr, einen größeren Einblick in das, was er ist und was er tut. Und nach diesen drei Kapiteln sendet sie aus und nimmt sie nochmal intensiver und sie gehen das dritte Ausbildungsjahr, wenn man so sagen kann. Und da geht es nochmal, der Stoff wird intensiver. Und jetzt, da sind 10 Kapitel, weil das sind die wichtigsten Lehrjahre, die sie haben. Da lernen sie, was es bedeutet, auf welchem Weg dieses Reich aufgerichtet wird. Jesus beginnt ihnen dreimal zu sagen, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde verraten werden. Er bereitet sie auf diesen Weg vor und führt sie näher und näher und näher und näher zu dem eigentlichen Erlösungswerk. Nachdem es vollbracht ist, sagt er jetzt seid ihr soweit, jetzt geht. Ich hoffe, ein kleiner Einblick oder ein Überblick über das Markus-Evangelium und somit, wenn wir jetzt in Markus 3 sind und Kapitel 3, Verse 7 bis 12, wir haben sozusagen so einen Abschluss der ersten Lernerfahrung. Wir haben einen gewissen Schnitt, bevor jetzt zu den Aposteln und der Lehre der Apostel und was sie aus Apostel ausmachen, was Jesus ihnen beibringt, fasst Markus, der Geist Gottes zeigt uns, fasst es nochmal zusammen, was haben sie vorher gelernt? Was haben sie erlebt bis dahin? Darf ich euch nur ganz kurz daran erinnern, was haben sie eigentlich vorher erlebt? Sie haben kennengelernt, dass dieser Jesus Christus nicht weniger der ist als der Sohn Gottes und dass er Vollmacht hat. Sie haben das Erste, was sie gesehen haben, er hat eine Vollmacht. Seine Lehre, wie er predigt, die ist anders wie der Schriftgelehrten, die ist mit Vollmacht. Denn wenn er spricht, wird das, was er sagt. Diese Lehre ist anders, was sie bis jetzt alles gehört haben. Gott stellt sich dazu, er spricht und es wird. Die erste Lernerfahrung. Das zweite, was sie lernen, dass die Dämonen, dass die geistige Welt ihm untertan ist. Dass diese Vollmacht sich darüber erstreckt. Er spricht zu den Dämonen und sie müssen gehen. Er spricht und sie müssen schweigen. Sie müssen fliehen, die müssen Menschen loslassen. Seine Vollmacht ist gewaltig. Überlegt man diese Lernerfahrung, die sie machen. Wer ist Jesus? Er hat Vollmacht über die Dämonen. Aber nicht nur über die Dämonen, über die unsichtbare Welt, er hat aber auch Vollmacht über die sichtbare Welt. Das zeigt sich durch die Krankheiten. Er spricht zum Fieber und es muss gehen. Das ist ein gewaltiges, was sie da lernen. Jesus hat Vollmacht. Sie lernen, dass dieser Jesus, der Vollmacht über unsichtbare und über diese sichtbare Welt, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Das ist gewaltig. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und somit lernen sie, es gibt nur einen, der Sünden vergeben kann. Das ist Gott. Er ist Gott. Und sie lernen nicht nur, dass er die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Sie lernen auch, wem er Sünden vergibt. Und das sind Sünder. Das, was auf den ersten Blick so logisch erscheint, ist es gar nicht. Denn das wird zum Anstoß, dass Jesus gekommen ist für Sünder, um Sünder zu suchen, um Sünder zu retten. Zöllner und Prostituierte. Und Sünder und Verlorene und Gesetzesbrecher. Er ist gekommen für Sünder. Das lernen sie. Nicht um Gerechte zu suchen, Sünde zu suchen. Das ist ihre Lernerfahrung. Also es ist eine Menge, was sie in der ersten Zeit schon gelernt haben über das Evangelium, über die gute Nachricht, was sie bedeutet. Da ist einer da, der die Vollmacht hat, Menschen aus der Finsternis herauszuholen und Menschen die Vergebung der Sünden zu bringen. Gewaltig. Aber sie lernen noch etwas anderes. Und das ist etwas, das führt uns zu unserem Abschnitt dazu hin. Sie lernen auch, dass dieses Evangelium Konflikt bringt, dass diese gute Nachricht eine Opposition aufbringt. Sie lernen, dass dieses Evangelium absolut nicht konform ist, verbunden kann, vermischt werden kann, kombiniert werden kann mit den Vorstellungen der religiösen Vorstellungen der damaligen Welt, mit den Vorstellungen der religiösen Juden. Sie lernen, das, was Jesus bringt, ist komplett etwas anderes. Das kann nicht vermengt werden, das kann nicht vermischt werden, es ist etwas Neues. Das lernen sie. Und somit lernen sie, dass keine Selbstgerechtigkeit, kein Fasten, kein Halten vom Sabbat einen Menschen retten kann. Jesus allein vergibt Sünden. Und sie merken, dass diese gute Nachricht letztendlich aber sofort Feindschaft bringt. Sofort Feindschaft. Sie lernen, dass ein Unkenntnis der Schrift dazu führt, dass man in eine Religion der Selbstgerechtigkeit rutscht. Und sie lernen, dass dieses Evangelium diese Selbstgerechtigkeit offenbart und bloßstellt und dass es Feinde an die Oberfläche bringt, die sogar bereit sind, ihn zu töten. Das haben sie alles gelernt. Und das ist etwas, was uns die ersten drei Kapitel zeigen. Und das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Das ist eine gewaltige Lernerfahrung, die sie da gemacht haben. Das Evangelium wächst, das Evangelium wird verkündigt und zugleich wächst die Opposition, es wachsen die Feinde und und die Verleumdungen und die Angriffe. Und das in gewisser Weise fasst dieser Abschnitt, den wir vor uns haben, zusammen. Ich habe den Abschnitt überschrieben mit die Kraft des Evangeliums. Während wir in den letzten Abschnitten die Feinde des Evangeliums kennengelernt haben, so lernen wir hier in diesem Abschnitt die Kraft des Evangeliums. Und die Kraft liegt darin, dass das Evangelium trotz der Feinde und trotz der Angriffe und trotz der Opposition nicht zerstört werden kann. Wir lernen sogar noch ein tiefes geistliches Prinzip, und das ist mir zum Trost geworden über diesen Abschnitt, dass es sogar gerade mitten und durch die Feindschaft und durch die Anfechtungen und inmitten all diesen Dingen der Nährboden dafür ist, dass das Evangelium wächst. Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen in das, was uns der Abschnitt zeigt. Ich versuche das in drei Abschnitten euch das vorzustellen, jeweils zwei Verse. Wachstum des Evangeliums, trotz des Feindes, dann die Zeichen des Evangeliums und die Unterwerfung unter das Evangelium. Unter diesen drei Perspektiven möchte ich mit euch heute diesen Abschnitt anschauen. Also zuerst das Wachstum des Evangeliums, trotz der Feinde des Evangeliums. Vers 7 bis 8. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idumäa und jenseits des Jordans und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon. Eine große Menge. Da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Nochmal, im Angesicht dessen, was gerade geschehen ist, nämlich in Kapitel 3, in Vers 6 lesen wir, und sie, die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Die religiöse Führung, die religiöse Schicht, die hat sich gegen Jesus verschworen. Nicht nur die religiöse Schicht, sondern auch die Welt, die soziale Schicht. Die Herodianer, das waren säkulare Welt, das waren politisch motivierte Menschen. Sie haben sich zusammengetan mit den religiösen Menschen. Wenn man aus dieser Perspektive sieht, eine religiöse und eine politisch motivierte Gruppe, die dafür sich ausgesprochen hat, dieser Jesus muss weg. Dieser Jesus muss weg. All die, die im Land etwas zu sagen hatten, all die, die im Land einen Einfluss hatten, die das Volk lehrten und sie beeinflussten, all die, die Geschicke lenkten und sagten, was richtig und falsch ist, sie haben sich zusammengetan und gesagt, dieser muss weg. Eigentlich aussichtslos. Ein Mann gegen die ganze religiöse Führung, gegen die säkulare Welt und gegen die religiöse Welt. Das steht da. So hört Kapitel 3, Vers 6 auf, die wollen ihn umbringen. Und dann kommt Vers 7, und Jesus geht weg. Und was geschieht? Alle strömen zu ihm. Alle strömen zu ihm. Und es scheint so, je größer die Feindschaft, je größer der Angriff, je größer die Unterdrückung, umso größer die Volksmenge, die ihm folgt. Umso größer der Zuspruch. Sie kommen zu ihm. Auf der einen Seite diese Bedrohung und die Feindschaft und auf der anderen Seite Wachstum. Wachstum. Bevor wir kurz darüber nachdenken, hier steckt eine tiefe geistliche Wahrheit, die für mich zum Trost ist und die, glaube ich, auch für uns, für unser geistliches Leben, aber auch für die Gemeinde Jesu in dieser Welt zum Trost werden kann und zum Trost werden soll. Bevor wir dieses Prinzip anschauen, dass es ein doppeltes Wachstum gibt, da wo das Evangelium wächst, da, wo die Kraft Gottes wirksam wird, da, wo das Evangelium verkündigt wird, gibt es automatisch und parallel ein anderes Wachstum, der Feindschaft, der Opposition und des Hasses. Das geht einher. Und je schneller wir das verstehen, je schneller wir das lernen, je schneller wir das annehmen, umso schneller kommen wir zur Ruhe und können auch bestimmte Dinge auch in unserem Leben, unserem Glaubensleben einordnen. Warum ist es so, wie es ist? Warum ist es so, wie es ist? Bevor wir uns das anschauen, möchte ich euch auf ein paar Dinge hinweisen. Also, die Opposition wächst. Ich liebe das. Jesus sagt, okay, wollt ihr nicht, braucht ihr nicht und geht. Er packt seine Jünger wieder ab an den See. Da heißt es, und Jesus ging mit seinen Jüngern weg. Jetzt ist der Fokus wieder auf die Jünger. Er hat sie am See geholt. Kapitel 1, Vers 16 folgende. Und jetzt nimmt er sie und geht wieder an den See. Zwischendurch war die ganze Lernerfahrung. Er ist an viele Orte mit denen gegangen, die haben vieles erlebt. Er hat sie viel konfrontiert und viel sehen lassen. Und er sagt, okay, habt ihr das gesehen? Jetzt kommt wieder mit. Und er nimmt sie zu sich und sie gehen wieder an den See. Und dann heißt es, es folgte eine große Menge. Zweimal wird das Gleiche gesagt und eingerahmt von bestimmten Orten, bestimmten Namen. Aber zweimal wird gesagt, es folgte ihm eine große Menge, Vers 7 und in Vers 8 am Ende, eine große Menge. So, eine große Menge, viele Menschen kommen, trotz der Feindschaft, trotz der Ablehnung, trotz der Warnungen, das ist ein Irrlehrer, trotz der Verleumdungen, das ist ein Scharlatan, trotz all dem, die Menschen kommen. Sie können es nicht verhindern. Und woher kommen sie? Ihr mittlerweile wisst, was meine Lieblingszahl ist? Die 7. Die Zahl 7, weil sie eine Ganzheit uns darstellt. Die Zahl 7 sagt, mit dieser Zahl wird etwas ausgedrückt, was bei Gott komplett ist, ganz. Das bedeutet aber, es kann auch weit mehr wie 7 sein, einfach, aber es ist komplett. So 7 Gemeinden, 7 goldene Leuchter und so weiter. Ja, ihr kennt diese Begrifflichkeit. Wenn man auf den ersten Blick diese Verse liest und einfach ein paar Namen liest, dann denkt man auch, so wie beim Geschlechtsregister, nicht so prickelnd. Aber wenn man zählt, wie viele es sind 7. Und wenn man anschaut, was das für Gegenden sind und woher sie kommen, offenbart uns das Evangelium eine herrliche Botschaft. Wer kommt? Wer lehnt ab? Und wer kommt? Schauen wir das uns kurz mal an. Sie folgen eine große Menge. Von wo? Aus Galiläa. Galiläa ist uns noch ein Begriff. Galiläa, das ist ein großer Teil, wo Jesus selbst wirkte. Das ist, der See Genezareth liegt da. Es ist ein Volk, das nicht so arg beachtet war. Die haben einen komischen Dialekt gesprochen. Das war nicht die Eliteschicht der Juden, aber sie waren Juden. Aber es war nicht die Eliteschicht. Daher kommt Petrus und Johannes, das waren die Fischer. Das war die Arbeiterklasse. Da kommen sie her. Und die kommen auch von Judäa. Da begegnen wir uns mehr in den Süden. Und da, das ist da, wo Jerusalem liegt. Da nähern wir uns schon ein bisschen mehr der Oberschicht. Aber es sind auch Juden. Es sind auch Juden. Und dann wird explizit gesagt, und Jerusalem. Und Jerusalem liegt in Judäa, aber es wird nochmal explizit gesagt, weil Jerusalem ist die Stadt, das religiöse Zentrum, die Stadt der Macht. Da, wo die Schriftgelehrten Pharisäer und die Sadduzäer ihren Herrschaftsanspruch hatten, von da sie das Land regierten. Da ist der Tempel, das ist Jerusalem. Also die ersten drei Juden. Wenn wir dann weiterlesen, und von Idumäa, das sind schon mal drei von Idumäa. Dieses Land ist wieder etwas weiter und die Edomäer kommen aus, von dem Stamm Edom. Und Edom ist Esau. Das sind die Nachkommen Esaus. In der Zeit des Alten Testaments wurden sie zwangsbeschnitten und zwangsjudaisiert, sodass sie ein gewisses Mischvolk bildeten. Das ist ein Mischvolk. Dann geht es weiter. Und jenseits des Jordans, auf der anderen Seite, das ist das Land, die Gegend der zehn Städte, das ist Heidenland. Und das geht weiter. Tyrus, geht es nach Norden, Richtung Syrien, und nochmal weiter. Tyrus, geht es nochmal weiter. Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa, jenseits des Jordans, Tyrus und Sidon. Sieben Städte, sieben Gegenden werden uns gezeigt. Und aus all diesen sieben Gegenden kommen Menschen. Und wenn man anschaut, wer diese Menschen sind, es sind Juden, es sind Mischjuden, das sind Mischvolk und das sind Heiden. Der Geist Gottes sagt, die religiöse Schicht verwirft Jesus. Aber wer kommt zu ihm? Alle. Die ganze Welt strömt zu ihm. Das ist eine Zusammenfassung. Es zeigt, dass das Evangelium, das Reich Gottes nicht aufgehalten werden kann. Hier ist der Sohn Gottes. Hier ist die Kraft des Evangeliums. Und diese Feinde können es nicht aufhalten. Sie strömen aus der ganzen Welt, kann man so sagen. Es ist noch nicht die ganze Welt. Es ist vorausschattend. Aber es zeigt, sowohl Juden als auch Heiden, sie kommen und sie suchen Jesus auf. Das Evangelium wächst. Sie hörten, sie hören, sie haben es noch nicht mal erlebt, sie hörten das. Es wurde ihnen was verkündigt, es hat sich rumgesprochen in den ganzen Gegenden, in allen Gegenden. Es ist in den Ohren. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Und Menschen nehmen Reisen auf, da kann man nicht geschwind in den Zug rein, da kommt man nicht in ein Auto. Sie nehmen Reisen von mehreren hunderten Kilometern auf sich, um an diesen Ort zu gehen, um diesen Jesus zu sehen, um Hilfe zu finden. Sie haben gehört, wisst ihr was? Er heilt uns alle Krankheiten. Da ist so eine Kraft, das ist so eine Vollmacht, haben wir noch nie gesehen. Wisst ihr was? Er spricht und der unreine Geist geht. Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr was? Er spricht und das Fieber geht. Könnt ihr euch das vorstellen? Boah, was ist das für einer? Wisst ihr was? Er kann sogar einen Leprakranken anfassen und er wird nicht krank, sondern der Leprakranke wird gesund. Die fallen aus allen Wolken. Diesen Mann wollen wir kennenlernen. Und sie fahren alle, sie reisen alle und kommen aus allen Ländern, aus allen Ecken, kommen sie hergelaufen. Dass es in einer Art und Weise ausartet, dass es zu einem Tumult wird, dass es zu einer Menge wird, wo Jesus erdrückt wird, wo es heißt in Vers 10, denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Sie stürzten regelrecht auf ihn. Sie stürzten, damit sie ihn einfassen könnten, damit sie ihn berühren könnten. Denn sie haben gehört, irgendwie, er berührt und die Menschen werden geheilt und die Dämonen gehen. Oh Mann, und dann haben sie gehört, er spricht und das Ganze auch an den riesen Volksmengen da. Jesus, der eine schreit, Jesus, hilf mir. Der andere schreit, Jesus, hilf mir. Viele. Und dann denken sie, hey, wenn er berühren kann und Kraft ausgeht, vielleicht, wenn ich ihn berühre, vielleicht kommt Kraft. Kommt euch das bekannt vor? Keine zwei Kapitel später kommt eine Frau, die viele Jahre krank war und denkt, wenn ich ihn nur an der Quaste berühre, an dem Zipfel des Gewandes, dann werde ich gesund. Das ist kein Aberglaube in dem Sinne, sondern das ist, wer ist das? die sehen und erleben und diese Vollmacht. Und das, was ich hier deutlich machen möchte, ist, im Gegensatz zu dieser absoluten Ablehnung, Verwerfung von den Führern dieses Landes, das Evangelium wächst und das Evangelium breitet sich stets aus. Das kann es nicht aufhalten. Und die Menschen kommen aus allen Gegenden. Ich glaube, dass der Geist Gottes hier vorschattend schon den Jüngern beibringt, wisst ihr was? Wohin ihr gehen müsst? Zu allen. Geht hin zu der ganzen Schöpfung am Ende, heißt es. Hier, das ist so die erste Lernerfahrung. Hier kommen noch die Menschen. Hier kommen sie noch aus allen Ländern. Später müssen sie gehen in diese allen Länder. Aber hier merken sie, oh, die Leute kommen. Es ist ein geistliches Prinzip, dass wir verstehen, dass wir lernen und dann werden wir auch ruhiger in diesen Dingen einzuordnen, auch in unserem Leben. Es gibt immer ein doppeltes Wachstum. Es gibt ein doppeltes Wachstum. Es gibt ein Wachstum des Segens und des Reiches und des Evangeliums und zugleich gibt es automatisch ein Wachstum der Feindschaft und der Opposition und der Ablehnung. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wie sehr wünschte ich mir das anders? Und wie lange dachte ich auch, dass es so ist? Das Evangelium kommt und vom Schlechten wird es zum Guten. Das Evangelium breitet sich aus und es wird alles gut. Es wird alles besser. Und bis eine glorreiche Zeit dann kommt, wo alle das Evangelium angenommen haben und alles, die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel lehrt, dass bis zum Ende diese Feindschaft und diese Opposition bestehen bleibt, bis Jesus kommt. Sagt die, rechnet damit, das ist Gegenwart, das ist, was uns erwartet. Darf ich euch ein, zwei Stellen kurz zeigen, was hier berichtet wird letztendlich. Psalm 2, geht mit mir kurz in Psalm 2. Psalm 2, der Gerechte wird uns vorgestellt, und ich lese ab Vers 1, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. So beginnt das Evangelium. Das erste ist, warum toben die Nationen? Warum gibt es eine Opposition? Warum gibt es Feindschaft? Warum gibt es Ablehnung? Es tun sich zusammen Könige der Erde, die Führer und die Leiter des Volkes. Sie tun sich zusammen und sagen, lass uns loswerden ihn. Genau das ist das, was der Psalm 2 verheißen hat. Genau das ist das, was wir in Markus Evangelium lesen. Lass uns ihn loswerden. Lass uns zerreißen ihre Bande. Interessant, ihre Bande. Wieso ihre? Müssen heißen, seine Bande, vom Vater und vom Sohn. Lass uns zerreißen, ihre Bande. Und dann sagt der Vater, was wollt ihr tun? Ihr wollt das euch dagegen stellen, was wir beide tun? Dann sagt der Vater so, der Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie, als ob sie das tun könnten, als ob sie ihn loswerden könnten, als ob sie ihn töten könnten und vernichten könnten. Vers 5. Dann spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich habe ihn doch eingesetzt. Ihr könnt nichts dagegen tun. Unmöglich. Der Herr hat ihn eingesetzt. Ich habe ihn zum König gemacht. Ihr könnt uns nicht loswerden. Und zu gleicher Zeit, schaut mal in Psalm 3. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Der Messias wird eingesetzt, der Gesalbte wird gesalbt, auf seinen Thron gesetzt und das Erste, was er dann betet, ist was? O Herr, viele sind gegen mich, viele sind gegen mich. Viele erheben sich gegen mich, viele sagen, keine Rettung bei ihm bei Gott. Er kommt nicht von Gott. Und dann Psalm 4, Vers 4. Erkennt doch, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat. Begreift doch, wer er ist. Erkennt doch, wer dieser Messias ist. Dass ich ihn gesalbt habe. Kämpft doch nicht gegen ihn. Ich habe ihn eingesetzt. Und nebenbei, Psalm 5 ist die erste Antwort eines, der das anerkennt und das akzeptiert. Ich lese ab Vers 2. Meine Worte nimm zu Ohren her. Merke auf mein Seufzen, horche auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Das ist der Erste, der nicht verwirft, sondern der sich jetzt unterwirft. Der sagt, oh, ich sehe, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Gott hat eingesetzt, er hat diesen König eingesetzt. Aber sofort, lass uns loswerden, lass uns ihn loswerden. Da ist Feindschaft. Da, wo das Evangelium, da, wo der König, da, wo das Reich kommt, gibt es einen Angriff auf dieses Reich. Es gibt eine Ablehnung. Warum? Darf ich schon noch das so viel sagen? In dieser Zeit, in dieser Welt, die lebt in der Finsternis, verkauft unter die Sünde, der Fürst der Macht der Luft, der herrscht über sie. Und da bricht das neue Reich hinein. Da bricht das Licht hinein. Da bricht der König hinein. Und der Feind hasst das. Und er bringt alles auf, um dieses Reich zu unterdrücken, um ihm Gewalt anzutun. Er tut alles, um es zu zerstören, um dieses Zeugnis niederzuhalten, um das Licht zu erlöschen zu lassen. Er hasst es, wenn dieses Licht des Reiches Gottes und das Zeugnis in dieser Welt hineinbricht, wenn es hineinleuchtet. Sofort setzt der Teufel alles daran, um das zu bekämpfen, um das zu vernichten. Diese Feindschaft beginnt schon in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, dass Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen, Frau, zwischen deinen Nachkommen und denen, die folgen, und zwischen deinen Nachkommen, der Schlange. Es gibt zwei Geschlechter, die parallel wachsen. Es sind die Kinder des Teufels und es sind die Kinder Gottes. Und solange sie beide an einem Ort sind, gibt es Feindschaft. Der eine wird den anderen hassen. Das Fleisch wird den Geist verfolgen. Er wird es unterdrücken, er wird es verleumden. Damit müssen wir rechnen. Das ist es, was die Bibel von Anfang an uns lehrt und uns zeigt. Ich möchte euch da ein Gleichnis Jesu kurz vorstellen. Matthäus 13. Ab Vers 24 erzählt Jesus ihnen ein Gleichnis. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen ab Vers 24 vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Und es kamen aber die Knechte des Herrn, des Hausherrn hinein und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihm: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beide zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zu der Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in den Bündel, um es zu verbrennen, denn den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dieses Gleichnis erzählt Jesus und die Jünger verstehen es nicht und Jesus legt es in das Gleichnis aus ab Vers 36. Jetzt wird es klar. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der gute Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Das bin ich. Ich sehe den guten Samen. Seht Jesus schlechten Samen aus? Wenn Jesus aussieht, kann etwas Schlechtes entstehen. Wenn Jesus sät, den guten Samen, dann kommt auch etwas Gutes dabei raus. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das sind die Kinder des Reichs. Das sind die Nachkommen der Frau, die Jesus zeugt, die Jesus sät. Also Jesus sagt, den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Freunde, die Welt. Acker ist nicht die Gemeinde, es ist die Welt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Manche sagen, wir dürfen aus der Gemeinde nichts hinaustun, weil das könnten wir, Jesus sagt, bis zum Ende. Ist die Welt, nicht die Gemeinde. Der Acker ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reichs. Und das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Beides gibt's, die Söhne des Reiches und Söhne des Bösen. Der Feind aber, der das gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitte aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und ins Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Wem es gegeben ist, das zu verstehen, was ich jetzt sage, der Herr verstehe und bewahre das. Versteht, sagt eins, ich sehe und es wächst. Und der Teufel sieht auch und es wächst. Beides wächst gemeinsam. Aufhören wird das Unkraut erst dann zu sein, wenn ich wiederkomme. Wenn dieses Zeitalter fertig ist, wenn dieses Zeitalter vollendet ist, dann werde ich kommen, dann wird die Feindschaft abgetan, dann werden alle Feinde besiegt werden, dann. Die Wahrheit ist folgendes. Jesus sagt, ich wirke, ich baue mein Reich, ich baue und sehe und sammle Menschen in mein Reich, ich regiere, aber inmitten meiner Feinde. Inmitten meiner Feinde, Psalm 110, herrsche, setze dich zu meiner Rechten und herrsche inmitten deiner Feinde. Das Reich wächst. Aber genau das ist es, was das Wachstum hervorbringt. Es ist hier ein Paradox. Aber die Zeugnisse der Schrift, des Alten wie des Neuen Testaments und jedes Lebens von euch gibt diesem Recht, dieses Prinzip. Geistliches Wachstum gibt es wann? Wann gibt es Frucht? Dann, wenn wir in Bedrängnisse kommen. Dann, wenn es Bedrängnis, Verfolgung, Leid, all das, dann offenbart sich der Glaube und die offenbaren sich die Kinder des Lichts, die Söhne des Reiches. Das Volk Israel in Ägypten. Und je mehr der Pharao seine Hand auf sie legte, je mehr er sie zwang zu arbeiten, je mehr sie versklavte, umso mehr wuchs das Volk. Je mehr sie dagegen arbeiten, umso größer wurde es. Beim zweiten Bau des Tempels, sie kommen zurück, sofort Opposition. Sie wollen bauen, sofort Angriff. Und Gott sagt, mutig und stark, baut. Je größer die Feindschaft, Gott segnet. Der Bau ist in kurzer Zeit fertig. Gehen wir in die Apostelgeschichte. Das Evangelium wird verkündigt. Was ist das Erste, was geschieht? Nach Kapitel 2, Kapitel 3, die Jünger werden festgesetzt in Gefängnisse. Die werden verboten. Die religiösen Führer bedrohen sie. Sie kommen zurück, sie beten, was geschieht? Die predigen weiter, die Gemeinde wächst. 3.000, 5.000, ein ganzer Ort, eine ganze Gegend. Und Lukas hört auf zu zählen, weil er sagt, ich kann nicht mehr zählen. Am Anfang gibt es noch Zahlen, am Ende gibt es keine Zahlen mehr in der Lukas-Apostelgeschichte, weil es ist einfach, es wächst. Und die ganze Apostelgeschichte ist nur Anfeindung. Von allen Seiten, nur Angriffe. Aber die Gemeinde, die wächst. Und dann heißt es, und viele trauten sich ihnen nicht anzuschließen, da wollte niemand mehr hin. Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und das Wort wuchs und die Gemeinde wuchs inmitten der Feinde. Inmitten der Feinde. Der Herr ist der Souverän. Und darum richtet Paulus all die Gemeinden aus und sagt, und ermunterte sie und stärkte sie und sagte, wir müssen alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Wachstum inmitten oder trotz der Feindschaft und trotz der Angriffe. Warum? Der Herr wirkt. Das Evangelium kann nicht aufgehalten werden. Und der Feind hasst es. Er hasst das über alles. Also, die letzten zwei Punkte in ein paar Minuten. Vers 7 bis 8, das Evangelium breitet sich trotz der Feindschaft, trotz diesen Dingen, der Anfeindungen und der Mordpläne, das breitet sich aus. Zweitens, und dann, es ist doch erstaunlich, dass permanent, wenn wir die Evangelien lesen, zwei Dinge charakteristisch sind. Heilungen und Dämonenaustreibung. Heilungen und die Dämonenaustreibung. Wenn wir einfach jetzt die Zeit hätten, wieder uns in Erinnerung zu rufen. Jesus beginnt, das Erste, was geschieht in der Synagoge, ein Besessener, Dämonenaustreibung, dann Heilung, Krankheiten, permanent. Zwei Dinge repräsentieren oder sie veranschaulichen, dass das Reich Gottes, dass das Reich der Himmel, dass das zukünftige Reich mit seinen Kräften gegenwärtig ist. Und das wird deutlich an Krankheiten und an Dämonenaustreibung. Diese zwei Dinge. Warum diese zwei Dinge? Wer brachte die Welt zum Fall? Wer ist der Fürst der Macht dieser Luft? Wer ist der Fürst dieser Welt, der gefallenen Welt? Es ist der Teufel. Mit seinen Handlangen, mit seinen Dämonen. Was sind die Folgen für diese gefallene Welt? Die Bibel sagt, Leid, Schmerz, Krankheit, Tod. Jeden Tag spüren wir diese Folgen dieser gefallenen Schöpfung. Jeden Tag aufs Neue. Vergänglichkeit, Geschrei, all diese Dinge. Die Welt unterworfen, die Welt versklavt, die Welt unter diesen Dingen. Was sagt die Bibel? Was erwartet uns? Was sind die Kennzeichen des neuen Reiches? Was sind die Kennzeichen der Ewigkeit? Was wird da nicht sein? Kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen, kein Geschrei, kein Tod, richtig? Das sind die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Das ist das, was auf uns wartet. Das ist, was kommt. Das ist unsere Hoffnung. Wenn Jesus kommt, der König des zukünftigen Zeitalters, der König des Reiches, und er bricht mit seiner Herrschaft in diese Welt hinein, und es wird deutlich, was kommt. Diese Zeichen der Heilungen und der Dämonenaustreibungen sind Zeichen des zukünftigen Zeitalters. Es sind Vorboten, es ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, wenn der letzte Feind, der Tod, besiegt wird. Das ist, was kommen wird. Und Jesus kommt hinein und der König kommt und es wird sichtbar, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Noch nicht diesen. Es ist noch nicht in vollkommener Weise, es ist noch nicht bei allen, aber das ist ein Vorboten, es ist eine Anzahlung, es ist eine Verkündigung, es bricht ein, es beginnt. Der König des zukünftigen Zeitalters, des Reiches ist da, er ist da. Diese zwei Dinge fasst der Geist ebenfalls zusammen, Vers 9 und 10, und er sagte seinen Jüngern, dass sie wegen der Volksmenge ein Boot bereithalten werden sollte, damit sie ihn nicht drängen. Denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Er heilte viele. Das sind, wie Markus fasst nochmal zusammen und sagt, das ist das Zeichen, das ist des Messias. Das haben sie gelernt. Die Kräfte des zukünftigen Zeitalters sind da. Die sind gegenwärtig. Sie werden erlebt, die werden geschmeckt, sie sind sichtbar. Darf ich nur eine Nebenbemerkung machen? Warum sagt er, sie sollen ein Boot für ihn bereithalten? Sie sollen ein kleines Boot bereithalten. Nicht damit er jetzt herausfahren kann und für sie predigen kann. Das hat er auch getan. Um zu fliehen. Jedes Mal, wenn das hier Überhand nahm, jedes Mal, und das ist ja schon fast Besessenheit, das ist schon Hysterie. Hysterie, ja? Nicht Historie, Historie ist was anderes, genau, Hysterie. Das ist ja schon, das ist Wahnsinn, was da passiert. Sogar, dass später die Eltern eingreifen müssen und sagen, hey, das läuft langsam aus dem Ruder hier, das Ganze. Jedes Mal, wenn die Volksmenge so ankam und ihn nicht erkannte, wer er ist, sondern nur was von ihm haben wollte, zog er sich zurück. Er wird nicht auf diesem Weg König werden. Alle kommen zu ihm, er geht auf den Berg und die sagen, alle suchen dich. Und sagt, ist schön, aber ich muss weitergehen. Er entzieht sich. Es ist nicht der Weg, wie das Reich Gottes aufgerichtet wird. Nicht die große Volksmenge macht es aus. Er entzieht sich. Haltet für mich ein Boot. Wenn es zu viel wird, ich gehe. Jederzeit musste ein Fluchtboot da gewesen sein. Und Jesus nahm die Gelegenheit und entzog sich, fuhr aufs jenseitige Ufer. Liefen sie ihm hinterher. Aber das ist das erste Kennzeichen. Das Reich Gottes, das kommt. In Hebräer 6 gibt es eine Stelle, wo der Hebräerbriefschreiber folgendes sagt: Wenn ihr geschmeckt habt, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters und es verworfen habt, gibt es für euch keine Umkehr mehr. Was er damit sagt ist, wenn ihr in dieser Zeit das gespürt habt, geschmeckt habt, gesehen habt, diese Kräfte des zukünftigen Zeitalters, Lahme sehen, Blinde gehen, Taube hören, und ihr das nicht seht und nicht glaubt und nicht annehmt, es gibt nicht mehr. Es gibt nicht mehr an Beweisen, es gibt nicht mehr an Offenbarung, es gibt es nicht mehr. Hier, was hier geschieht, ist, das Evangelium, die Kraft, Gott, das Evangelium ist da und sie spüren, dass es ist gegenwärtig. Das zweite ist, und ich komme zum Schluss, das zweite Kennzeichen, dass das Reich Gottes da ist, das zweite Kennzeichen, die Kraft des Evangeliums, die Unterwerfung der Feinde, die Unterwerfung. Ich lese ab Vers 11. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie sehr, dass sie ihn nicht offenbar machten. Wie haben sie Geister in den erkannt? Wie haben sie sich ihm unterworfen? Menschen kamen und fielen vor seinen Menschen, die getrieben waren vom Geist des Teufels. Epheserbrief Kapitel 2 sagt er: Eins wandeln wir gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Zeitlauf dem Fürsten der Macht der Luft, der in den Söhnen des Ungehorsam wirkt. Menschen fallen nieder und was sagen sie? Du bist der Sohn Gottes. Die Dämonen bezeugen, die Dämonen bekennen, sie sehen, wer Jesus Christus ist. Sie unterwerfen sich: Du bist der Sohn Gottes. Am Anfang heißt es noch: Du bist der Heilige. Wir wissen, wer du bist der Heilige. Jetzt heißt es schon: Du bist der Sohn Gottes. Die Dämonen bekennen: Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König. Du bist der Herrscher. Sie müssen sich unter ihm unterwerfen. Sie müssen sich unter ihm unterwerfen. Sie schreien vor Panik. Wir haben uns das schon angeschaut. Aber sie geben dieses Zeugnis ab: Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Eine Stelle möchte ich euch noch kurz zeigen. Schlag mit mir Matthäus Kapitel 12. Matthäus 12. Ab Vers 28. Jesus wird vorgeworfen, die Dämonen mit dem Beelzebul auszutreiben. Er argumentiert und erklärt und dann sagt in dieser Erklärung folgendes, Vers 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, wenn ich die Herrschaft über die Dämonen habe, wenn sie sich unter meine Füße stellen, wenn sie sich demütigen, wenn sie sich niederwerfen, wenn sie bekennen, dass ich bin, wenn sie tun müssen, was ich sage. Wisst ihr, was das ist? Das Reich Gottes ist da. Es ist da. Es ist da. Es kommt nicht, es ist da. Die Dämonenaustreibung, warum finden wir so viel im Markus-Evangelium? Die Dämonenaustreibung, die Heilungen, ist ein Zeichen, ist ein Kennzeichen des Reiches, des zukünftigen Reiches Gottes. Es hat angefangen, es hat angebrochen, noch nicht vollendet, aber es hat begonnen. Und das sind die ersten Lernerfahrungen, die die Jünger gemacht haben. Das Reich Gottes ist da und sie sehen das, sie erleben das und sie lernen. Noch nicht alles, aber sie lernen. Die nächste Runde, was sie lernen, ist dann eine Etage tiefer, intensiver. Was bedeutet, ein Apostel zu sein? Das gucken wir uns dann an, ab dem nächsten Abschnitt. Ich würde gern beten. Jesus, lass uns das zum Trost werden, lass es das in meinem Herzen zu Trost werden. Herr, solange wir hier in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt sind, Bürger des zukünftigen Reiches, aber leben in diesem Reich, in diesem Zeitalter noch gefangen, obwohl wir Anteil haben und Erbteil haben in dem zukünftigen Zeitalter, leben wir in dieser Spannung, leben wir in diesem schon jetzt und noch nicht. Wir erleben, Herr, die Kräfte des zukünftigen Alters, Zeitalters, wir sehen dich, wir glauben an dich, wir erleben das und zugleich aber spüren, wir sehen die Kräfte dieses, Herr, das zerreißt. Und trotzdem, Herr, haben wir eine lebendige Hoffnung, weil das Wort sagt, Herr, du wirst bald kommen und dann wirst du das alles vernichten. Herr, uns befreien und herausreißen aus diesem schlechten, aus diesem verkehrten Geschlecht, herausreißen aus dieser bösen Welt. Danke, Herr, dass du das tust. Das ist unsere Hoffnung. Herr, dass wir trotz der Angriffe und trotz der Feindschaft und trotz der Verleumdung, Herr, nicht mutlos werden, sondern sehen, das ist etwas, was du verheißen hast, was geschieht und was sein muss, bis du wiederkommst. Und so bitte ich dich vom Herzen, Herr, komme bald. Amen.